Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und herzlich willkommen am Freitagabend.
Schönen guten Abend.
Auf den richtigen Zeitpunkt hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach eigenen Aussagen gewartet. Jetzt war er wohl da. Das erste Mal seit 2 Jahren hat Scholz wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Dieses Foto hat das Bundespresseamt im Anschluss daran veröffentlicht. Das letzte Mal persönlich getroffen haben sich Scholz und Putin am 15. Februar 2022, also nur 9 Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und auch da war die große Distanz zwischen beiden Seiten schon unübersehbar. Auch jetzt könnten die Ansichten zum Krieg gegen die Ukraine nicht weiter auseinanderliegen. Scholz hatte aber immer wieder betont, wie wichtig es sei, den Kontakt nicht komplett abzubrechen, auch wenn viele, selbst in den Regierungsparteien, diese Haltung stark kritisiert haben. Wir sprechen mit Ina Ruck in Moskau und Markus Preis in Berlin. Zuerst zu dir, Markus. Was weißt du denn Konkretes über den Inhalt des Telefonats?
Ja, im Prinzip wurden da die deutschen Positionen dem russischen Präsidenten nochmal mitgeteilt. Da gab es auch keine große Überraschung. Olaf Scholz hat verurteilt, dass es diesen russischen Angriffskrieg gibt. Er hat verlangt, dass Truppen zurückgezogen werden. Er hat gefordert, dass vor allen Dingen die Angriffe auf die zivile Infrastruktur gestoppt werden. Aber man muss auch wissen, so ein Gespräch, das ist nicht im Prinzip ein offenes Telefongespräch, wie man sich das so vorstellen würde, sondern da werden eben sehr genau, sehr ausgefeilt vorformulierte Positionen ausgetauscht. Und man guckt dann genau hin, wo gab es Veränderungen, was war beim letzten Mal anders, wo gibt es womöglich eine Öffnung, eine Möglichkeit, weiter ins Gespräch zu kommen. Und da hat man, glaube ich, sehr genau registriert, dass dieser Termin so schnell zustande kam. Wir hören, dass er erst am Mittwoch angefragt wurde. Heute ist Freitag, also das ging sehr schnell. Und das, obwohl man vor wenigen Wochen noch aus dem Kreml gehört hat, dass man an einem Gespräch mit Deutschland kein Interesse habe.
Interessanter Punkt, denn das Timing ist ja möglicherweise wirklich interessant, oder? Nachdem es 2 Jahre lang offenbar Funkstille gab, ergreift der Kanzler ausgerechnet zu einem Zeitpunkt die Initiative, an der er innenpolitisch angeschlagen ist.
Also ich glaube, man kann bei allem, was Olaf Scholz momentan macht, natürlich auch immer den Wahlkampf mitdenken. Und er hat ja versucht in der Vergangenheit, sich eben auch als Friedenskanzler im Europawahlkampf ganz auf den Plakaten zu positionieren. Also das ist sicher auch ein mindestens schöner Nebeneffekt. Aber es gibt durchaus auch Punkte, die darauf hindeuten, dass es eben natürlich mehr ist. Nämlich die Tatsache, dass Olaf Scholz schon vor längerer Zeit auch gesagt hat, er sucht wieder das Gespräch zu einem gewissen Zeitpunkt mit Wladimir Putin. Ein guter Moment wäre eben nach der US-Wahl und vor dem G20-Treffen, was kommende Woche in Brasilien stattfinden würde. Man weiß, nach der US-Wahl, da war hier in Berlin auch ein bisschen was los. Jetzt hat man halt dieses Gespräch angefragt. Aber das gibt also sachliche Gründe, die dafür sprechen. Und man muss auch einfach sehen, Olaf Scholz ist, auch wenn das momentan gefühlt ein bisschen anders ist, noch eine ganze Zeit der Bundeskanzler. Es wird gewählt werden, es wird Koalitionsverhandlungen geben und dann erst gibt es eine neue Regierung. Und Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Also dieses Thema wird weiter bearbeitet werden, Wahlkampf hin oder her.
Und offenbar hat ja der Kanzler vorher und nachher mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Die ukrainische Seite hat das Telefonat mit Putin aber bereits heftig kritisiert.
Das hat sie und ich glaube, da ist man auch ein bisschen überrascht, weil da Worte gefallen sind, wie dass da eine Büchse der Pandora möglicherweise geöffnet wird. Man weiß, dass natürlich Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, es nicht gut findet, wenn man mit dem russischen Präsidenten spricht. Er hat einfach Sorge, dass die Isolation Putins damit aufgehoben wird. Aber man muss auch sehen, der ukrainische Präsident und der Bundeskanzler sind bei weitem nicht immer sozusagen auf einer Linie. Also die Ukraine möchte am liebsten möglichst schnell NATO-Mitglied werden. Da steht der Bundeskanzler auf der Bremse. Und die Ukraine möchte auch weitreichende Marschflugkörper haben. Auch da steht Olaf Scholz auf der Bremse.
Danke an dich, Markus. Und weiter zu Ina Ruck nach Moskau. Ina, welches Signal sieht man in Moskau im Anruf von Scholz?
Also hier sieht man darin einen kleinen Sieg oder einen kleinen Erfolg für Russland, denke ich. Man betont hier wirklich in jeder Nachrichtensendung, dass Scholz bei Putin angerufen habe. Das ist immer die Überschrift. Also die Initiative ging von Deutschland aus. Man habe sich quasi bitten lassen. Man stellt es ein wenig fast so dar wie so ein Einknicken. Also endlich kommen sie zur Raison. Gleichzeitig sagt man, habe es natürlich scharfe Meinungsverschiedenheiten gegeben in diesem Gespräch. Scholz habe, so wörtlich heißt das hier, also so sagt es der Sprecher des Kreml, wie ein Mantra immer wieder die Positionen wiederholt, die man doch ohnehin eh schon kenne von Deutschland und der EU. Also es habe Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber dennoch sehe man in diesem Gespräch ein sehr positives Signal. Es ist ein Lob, was ein bisschen vergiftet ist. Der Außenminister Lavrov hat dann hinterhergeschoben, offenbar seien ja die Politiker in Deutschland, die sich für mehr Kontakt zu Russland einsetzen, dann doch gar nicht so auf verlorenem Posten. Und hier in Russland denkt man wahrscheinlich, dass man einen angeschlagenen Kanzler Scholz, einen, der sich im Wahlkampf befindet, vielleicht jetzt gerade mit solchen Themen am besten erreichen kann.
Mhm. Deshalb auch die Frage, erwächst da möglicherweise eine Chance draus?
Wir wissen ja tatsächlich nicht, was wirklich alles genau gesprochen wurde. Wir kennen auch aus Russland nur eine sehr dürre Darstellung und eine Interpretation des Kreml. Nach dem, was der Kreml sagt, hat sich die Position Putins in Sachen Ukraine überhaupt nicht verändert. Die Position ist dieselbe. Er hat gesagt, gerne Friedensverhandlungen, aber zu unseren Bedingungen. Bedingungen, die für die Ukraine bislang kaum annehmbar sind, natürlich. Das weiß Putin auch. Gleichzeitig aber wurde eben auch dieses Angebot gemacht, man könne ja, sollte Deutschland sich es anders überlegen, gerne mal wieder Gas und Öl liefern. Außer Acht lassen, dass es ja eigentlich Russland war, das diese Lieferungen eingestellt hat. Und unterm Strich scheint mir so, als habe Russland da das vitale Interesse. Die Friedensverhandlungen sind, glaube ich, nicht auf dem obersten Plan für Russland. Aber das wirtschaftliche Interesse, die Energie, Rohstoffe nach Europa zu verkaufen, wo man viel mehr Geld dafür bekommt, als würde man sie wie jetzt nach China und Indien verkaufen. Mhm. Das ist offenbar das, was Putin hier antreibt.
Vielen Dank fürs Informieren und Analysieren. Ina Ruck in Moskau und Markus Preis in Berlin. Dankeschön. Ob Scholz diese außenpolitische Initiative im eigenen Land irgendwie nützt? Politik kann ja ein einsames Geschäft sein. Vor allem, wenn man spürt, wie die Macht schwindet. Olaf Scholz bekommt das 100 Tage vor der vorgezogenen Bundestagswahl womöglich gerade zu spüren. Im Parlament nichts los, die Gästeliste im Kanzleramt auch nicht mehr so lang. Dabei geht es ja gerade um so vieles gleichzeitig, um das, was Rot-Grün noch umsetzen will, ja, um die Zukunft, die des Landes und auch die des Noch-Kanzlers. Und trotzdem herrscht in Berlin gefühlt Stillstand. Marc Feuser.
Einmal live dabei sein im Zentrum der Demokratie. Dazu sind die Besuchergruppen im Bundestag zum Teil weit gereist. Doch statt wortgewaltigen Parlamentsdebatten sehen sie nichts. Feierabend am Vormittag.
Finde ich schwierig, weil so viele Themen nicht bearbeitet sind.
Wir sind nur über das Wochenende hier, aber generell natürlich schade, ja.
Ist natürlich die Frage, müssen wir trotzdem die Dreiviertelstunde jetzt da drin sitzen und auf die leeren Ränge starren? Oder das wäre vielleicht mal auch nett zu wissen dann.
2 Stunden vorher fällt das Parlament die erste und einzige Entscheidung an diesem Tag und beschließt, erstmal nichts mehr zu beschließen. Die kommende Sitzungswoche abgesagt.
Genießen Sie das Wochenende, beruhigen Sie sich ein bisschen, schonen Sie sich und dann geht's weiter. Die Sitzung ist geschlossen.
Wäre die Regierung nicht zerbrochen, wäre übernächste Woche über den kommenden Haushalt beraten worden. Hätte, wäre, wenn, stattdessen Stillstand. Man hätte das Parlament auch trotzdem antreten lassen können, findet die Linken-Gruppe. Wenn nicht für den Haushalt, dann für andere Debatten.
Wir haben Krieg in Europa. Wir haben eine Regierung, die krachen gegangen ist. Die Automobilindustrie liegt am Boden. Die Leute konsumieren nicht und wir machen frei. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist verantwortungslos.
4 Monate ohne Mehrheit, 4 Monate Stillstand? Im Moment reicht es nicht mal mehr, um sich auf eine Tagesordnung zu einigen. Ohne Tagesordnung keine Debatte, ohne Debatte keine Beschlüsse. Die Union sieht den Bundestag trotzdem handlungsfähig.
Es gibt ja genügend Raum, um Debatten zu führen. Auch die Ausschüsse arbeiten voll. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass solange der Bundeskanzler die Vertrauensfrage nicht gestellt hat, wir jedenfalls im Bundestag nur die Themen zum Abschluss bringen werden, die auch zeit- oder sachkritisch sind.
Gegenüber des Bundestags im Kanzleramt hat Olaf Scholz zum zweiten Teil seines Industriegipfels geladen, um über die abgeflaute Wirtschaft zu beraten. jener Industriegipfel, dem Christian Lindner beim letzten Mal eigenwillig Konkurrenz machte, was mit zum Bruch der Ampel führte.
Sie sagen ganz entspannt, wann Sie fertig sind.
Die FDP ist fertig mit Scholz. Und so wundert es nicht, dass sie den Kanzlergipfel als Wahlkampf abtun.
Wir hören ja, dass manche Vorstandsvorsitzende auch aus dem Automobilbereich eben nicht mehr nach Berlin gekommen sind. Ich habe den Eindruck, dass diese Gipfel, dass alle erkannt haben, dass diese Gipfel jetzt wenig Sinn machen und in Wahrheit eine Showveranstaltung sind.
Als Wahlkampfveranstaltung will der Kanzler diesen Gipfel nicht verstanden wissen. Er schlägt sofort Maßnahmen vor, um die Industrie zu entlasten. Doch beschlossen wird nichts. Geht ja auch nicht ohne Mehrheit. Ein Gipfel ohne Ergebnis, eine Tagesordnung ohne Mehrheit, eine abgesagte Sitzungswoche. Das Parlament, so scheint es, mehr arbeitsfähig denn arbeitswillig. Es werden wohl ruhige Wochen im Zentrum der Demokratie.
Wohin geht's für die Grünen? Da fragt man sie selbst, im besten Fall endlich wieder aufwärts. Nach Umfragewerten zuletzt nur so um die 11-12%. Ihr Ziel? Sich als Partei wieder stärker profilieren, aber gleichzeitig als strahlender zukünftiger Koalitionspartner präsentieren. Tja, und um beides hinzukriegen, müssen sich die Grünen neu sortieren. Das ist die Mission für den Parteitag von heute an in Wiesbaden, auf dem Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten gekürt und eine neue Parteispitze gewählt werden sollen. Doch vor allzu persönlichen Höhenflügen wird selbst in der eigenen Partei dringend gewarnt. Janine Hildmann.
Es ist der erste Bundesparteitag für Marie Graser aus Berlin. Einer, der sich schon ziemlich nach Wahlkampf anfühlt.
Ich erwarte, dass wir soziale Politik in den Vordergrund rücken. Wir fordern eine Abschaffung der Schuldenbremse, wir fordern eine Umverteilung von oben nach unten. Und ich erwarte, dass aus diesem Parteitag hervorgeht, dass wir eine linke Partei sind und dass wir uns für soziale Ängste einsetzen.
Nach dem Ampel-Aus wollen die Grünen zubeißen, sich neu ausrichten auf den anstehenden Wahlkampf. Und das heißt auch Abschied nehmen vom alten Bundesvorstand.
Passt mir auf diese Partei auf. Passt mir auf diesen Laden auf, weil sie wird so sehr gebraucht wie noch nie.
Während draußen Demonstrierende die Partei an ihren grünen Ursprung erinnern, feiern die Delegierten drinnen laut eigenen Aussagen über 9000 Parteieintritte nach dem Koalitionsaus. Viele wittern Morgenluft. Für Koalitionsdiskussionen ist es den meisten noch zu früh. Doch der NRW-Landesverband stellt schon einmal aus eigener positiver Erfahrung Schwarz-Grün ins politische Schaufenster.
In Nordrhein-Westfalen arbeiten wir gut zusammen, wie gesagt, konstruktiv an Lösungen. Wir arbeiten daran, dass wir Wohlstand, Klimaschutz, Zusammenhalt und Sicherheit gut vereinen können. Und das klappt in Nordrhein-Westfalen ganz gut. Ob das im Bund klappt, das muss man dann schauen.
Doch diese Ideen stoßen bei der grünen Jugend jetzt schon auf Widerstand.
Mit Friedrich Merz als Kanzler können wir keine Koalition machen. Das funktioniert nicht. Damit kriegen wir sozial gerechten Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nicht umgesetzt.
Wenn es nach ihm ginge, stellt sich die Frage nach Schwarz-Grün im besten Falle gar nicht. Robert Habeck, der gemeinsam mit Annalena Baerbock als Spitzenduo antritt, will sich hier übermorgen zum Kanzlerkandidaten wählen lassen. Ein Wort, das er bisher nicht in den Mund nimmt. Vielmehr will er zeigen, dass er sich ganz schnell freigeschwommen hat von der gescheiterten Ampel und tritt am Abend als überzeugter Europäer auf.
Diesem Land Orientierung zu geben, die Antwort Deutschlands auf das Erstarken der autoritären Regime ist nicht mehr Nationalismus oder nicht mehr Nationalstaat, sondern ein Bündnis der Demokratien in einer Europäischen Union, die stark und stärker werden muss. Und es ist eine deutsche Aufgabe, dorthin zu gehen. Wir müssen immer die Mehrheit organisieren. Das heißt aber auch, uns dienend in den Dienst der Mehrheit stellen.
Ob eine wirklich große Mehrheit Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten wählt und damit seinem Kurs folgen wird, werden die kommenden zwei Tage von Wiesbaden zeigen.
Es ist noch mehr als zwei Monate hin, bis Donald Trump im Januar zurückkehrt ins Weiße Haus als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Breaking News müssen seine Anhänger aber nicht warten. Trump verkündet gerade eine Personalentscheidung nach der anderen. Und während die Fans jubeln, wie toll der alte, neue Präsident aufräume mit den vermeintlich korrupten Eliten, fragen sich nicht wenige, skeptisch bis fassungslos, wie viel die älteste Demokratie der Welt aushalten kann, ohne zu zerbrechen. Kerstin Klein.
Please welcome the President of the United States.
Kein geringerer als Hollywood-Legende Sylvester Stallone holt Donald Trump vergangene Nacht auf die Bühne. und der lässt sich in Mar-a-Lago erneut von Anhängern feiern. Auch diesmal mit dabei Elon Musk. Der reichste Mann der Welt ist seit dem Wahlsieg eng an Trumps Seite, redet unter anderem bei Personalentscheidungen mit. Und er soll sich bereits mit Irans UN-Botschafter getroffen haben, posierte gemeinsam mit Trump und Argentiniens Präsident Milei. Alles ohne offizielles Mandat. Was für einen Job er macht. Und er mag diesen Ort. Ich bekomme ihn hier gar nicht mehr raus. Und wisst ihr was? Ich mag, dass er hier ist. Auch zwei von Trumps umstrittensten Kandidaten für seine neue Regierung sind mit dabei. Matt Gaetz, der Justizminister werden soll, und Robert F. Kennedy Jr., designierter Gesundheitsminister. Kennedy, Neffe von John F. Kennedy, war ursprünglich selbst als Präsidentschaftskandidat angetreten. Doch im Sommer zog er sich aus dem Rennen zurück und unterstützte Trump. Offenbar im Gegenzug für einen Kabinettsposten. Ich werde ihn loslassen auf das Gesundheitssystem, auf die Ernährung, auf Medikamente. Kennedy ist erklärter Impfskeptiker. So behauptet er ohne Belege, Kinderimpfungen würden Autismus verursachen. Ich werde niemandem die Impfstoffe wegnehmen. Wenn jemand seine Kinder impfen lassen will, wird das gehen. Aber ich werde den Amerikanern die Wahrheit sagen. Matt Gaetz Nominierung für das Justizministerium sorgt noch immer für Unruhe. Kritiker befürchten, er könnte ein willfähriger Handlanger für Trump sein bei der Verfolgung von dessen Gegnern. Nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 war Gaetz jedenfalls einer der ersten, der Trump in Schutz nahm. Zu einem Zeitpunkt, als sich die meisten anderen Republikaner von Trump distanzierten. Präsident Trump hat explizit zu friedlichem Protest aufgerufen. Sie können stöhnen und ächzen, so viel sie wollen, aber er war viel deutlicher in seinem Ruf nach Friedlichkeit als die Black Lives Matter und linksradikalen Randalierer mit ihrer Gewalt. Gegen Gaetz lief außerdem eine Untersuchung des Ethikkomitees des Repräsentantenhauses. Der Vorwurf, sexuelles Fehlverhalten und illegaler Drogenmissbrauch. Alle Trump-Minister müssen vom Senat geprüft und bestätigt werden. Eigentlich. Denn längst hat Trump eine weitere Möglichkeit ins Spiel gebracht. Sogenannte Recess Appointments. Dafür müsste sich der Senat selbst in eine Sitzungspause schicken und so den Weg freimachen für Trump, Posten allein zu besetzen. Das wäre ein herber Schlag für die Gewaltenteilung. Aber ausgeschlossen scheint es nicht.
Wir sprechen mit Jessica Gino-Hecht vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Tja, was halten Sie von dem Team, das Trump da gerade vorschlägt?
Ja, also das ist überraschend, vor allen Dingen im Vergleich mit dem, was er 2016, 2017 präsentiert hat. Wir sehen hier einen neuen Trump, einen deutlich organisierteren, einen Trump, der besser versteht, wie Politik gemacht wird, beziehungsweise wie man sich darauf vorbereitet. Wir sehen ein Team, das sich auszeichnet dadurch, dass die Mitglieder, die Männer und die Frauen, sich alle sehr loyal zu ihm verhalten haben in der Vergangenheit oder zumindest sehr loyal über ihn berichtet haben in den öffentlichen Medien oder ihn sehr loyal immer wieder auf seinem Anwesen in Florida besucht haben.
Was ist anders dadurch, dass ein Elon Musk mitmischt? Also ein Mann mit Kontrolle über das für die Ukraine ja so lebenswichtige Satellitensystem Starlink, mit sehr eigenen politischen Vorstellungen, auch mit massiven wirtschaftlichen Interessen. Hat Musk eigentlich das Zepter in der Hand?
Das glaube ich zunächst einmal nicht. Ich meine, da sind ja viele andere Leute noch in der Regierung und Trump wird sich auch nicht das Zepter der Regierung aus der Hand reißen lassen. Aber es ist natürlich ein Novum, sich direkt aus der Wirtschaft einen Berater heranzuholen, der die ganze Regierung umdrehen soll. Vor allen Dingen, wenn es ein Berater ist, der eigentlich von Regierung überhaupt gar keine Ahnung hat. Also von daher müssen wir mal gucken, was da kommt. Seine Aufgabe soll ja sein, die Regierung zu verkleinern, die Ausgaben zu vermindern. Gleichzeitig haben wir es ja hier wahrscheinlich mit einer Administration zu tun, die damit angetreten ist, große Veränderungen herbeizuführen in den Bereichen Migration, in den Bereichen Wirtschaft und anderswo. Dazu braucht man eine staatliche Regierung. Die kann man sich dann nicht einfach wegrationalisieren. Also von daher, ich glaube, über die Rolle von Elon Musk in dieser zukünftigen Regierung werden wir noch viel lernen müssen.
Nun gab es ja in den USA immer wieder Phasen, in denen viele wie jetzt bange dachten, oh Gott, gefährlicher kann es jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Stichwort McCarthy-Ära, Stichwort Ronald Reagan, der vor der Präsidentschaft Hollywood-Schauspieler war und der auch eine sehr konfrontative Außenpolitik und eine stark an konservativen, evangelikalen orientierte Sozialpolitik im Innern propagierte. Tja, kann man sich mit Blick auf die Geschichte also vielleicht nicht doch ein bisschen entspannen?
Also mit Blick auf die Geschichte kann man sich eigentlich nie entspannen, denn die Geschichte sagt uns, dass die USA vor allen Dingen in ihrer Politik große Krisen durchgemacht haben. Man kann sich ein bisschen daran festhalten, dass diese die Demokratie zwar immer wieder gefährdet, aber nicht abgeschafft haben. Es kommt mit Trump aber trotzdem ein völlig neuer Player jetzt hinzu. Und wie ich eben schon gesagt habe, einer, der deutlich besser organisiert ist, als er das 2016, 2017 gewesen ist. Und darauf sich jetzt vorab einzustellen, wird wirklich schwierig werden. Denn das Amt, was er hat, gibt ihm große Macht zusammen mit den Möglichkeiten, mit denen er jetzt durchregieren kann. Und von daher, also da fehlt uns noch ein direkter Vorläufer. So einen Präsidenten haben wir eben mit Ausnahme seiner vorherigen Amtszeit, in der er sich wirklich lange einlernen musste, nicht gesehen.
Frau Gino Hecht, wenn wir noch etwas konkreter drauf schauen, was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied, was sind die Unterschiede zwischen der damaligen Administration Reagan und der zukünftigen von Donald Trump?
Die haben nicht viel miteinander gemeinsam, die Administrationen von Trump und Reagan. Reagan ist angetreten mit zwei Prämissen. Erstens, er war ein kalter Krieger, der auf jeden Fall den Kalten Krieg gegen die Sowjetunion gewinnen wollte. Ein absoluter Transatlantiker, dem nie in den Sinn gekommen wäre, sich aus Europa zurückzuziehen. Das Zweite, was er ankurbeln wollte, war eine Verkleinerung auch der Regierung und eine Minimalisierung oder Reduzierung der Staatsausgaben. Da könnte man denken, dass er sich mit Trump tatsächlich trifft. Auf der anderen Seite hat Trump aber in der Innenpolitik sehr viel mehr vor als er. Von daher ist das letzte Wort da noch gar nicht gesprochen.
Man hört jetzt ja sehr häufig den Satz, es seien ja nur 4 Jahre und dann sei der Spuk auch wieder vorbei. Sehen Sie das auch so?
Naja, eine Regierung und ein Präsident kann in 4 Jahren schon viel Unheil anrichten. Er kann auch viel Gutes tun. Aber wir sprechen hier nicht von 4 Jahren. Wir sprechen von 2 Jahren. Dann wird das nächste Mal gewählt im Kongress und dann werden womöglich die Karten völlig neu verteilt. Und es ist eigentlich üblich, dass sich gerade in der ersten Amtszeit des Präsidenten nach 2 Jahren sehr, sehr viel tut im Kongress. Von daher würde ich da erst mal genau beobachten, was passiert. Zumal im Kongress ja auch viele Republikaner sind, die ihm gegenüber sehr skeptisch eingestellt sind. Also auf 4 Jahre stelle ich mich jetzt hier erstmal nicht ein.
Jessica Gino Hecht vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Gute Nacht.
Das Gespräch haben wir etwas früher am Abend aufgezeichnet. Millionen solcher Container werden jedes Jahr hier über den Hamburger Hafen bewegt, mit Waren aus der ganzen Welt und klar auch massenhaft aus China. Deshalb hat der chinesische Staatskonzern COSCO rund 1/4 eines Hamburger Containerterminals gekauft. Tja, und damit hat China mittlerweile Anteile an rund 100 Häfen in mehr als 60 Ländern und kann etwa 90% seines Handels darüber abwickeln. Und jetzt kommt noch ein weiterer Hafen dazu. Ebenso ein Teil des chinesischen Megaprojekts Neue Seidenstraße. In Chiang Kai in Peru nämlich, an der Pazifikküste. Ein exklusiver Zugang, mit dessen Hilfe China seine Waren wesentlich schneller von Shanghai nach Südamerika schaffen kann. Und doch ist es weniger ein Hafen für die Peruaner als ein chinesischer Hafen in Südamerika. Xenia Böttcher.
Die prallen Mandarinen schnellen über das Laufband. In Peru bleibt, was nicht ganz so perfekt ist. Die beste Ware geht immer ins Ausland. Das ist ja nur eine ästhetische Frage. Die innere Qualität bleibt ja dieselbe. Ob Obst oder Gemüse, Torreblanca ist ein bedeutender Lebensmittelgroßlieferant mit Sitz im peruanischen Ort Chancay. Für José Castillo steht Großes bevor, direkt vor der eigenen Haustür. In nur 3 Jahren hat die chinesische Reederei Cosco Shipping hier einen Hafen der Superlative errichtet. Nahezu vollautomatisiert ist hier Platz für die größten Containerschiffe der Welt, für die schnellste Seeverbindung zwischen Asien und Südamerika. Es bedeutet Wachstum für unser Geschäft, Wachstum für die Bevölkerung. Bislang sind die Studenten von hier weggegangen, in die großen Städte, weil sie hier keinen Job gefunden haben. Nicht jeder teilt die Freude über den Megahafen im kleinen Fischerstädtchen, 75 Kilometer von Lima entfernt. Miriam Ase lebt seit Jahren Tür an Tür mit der Baustelle. Die Wände haben durch die Erdsprengungen nun Risse. Auf die Anwohner nehme weder Cosco noch die Regierung Rücksicht. Ich fühle sehr viel Ohnmacht. Kann der chinesische Präsident nicht etwas Mitgefühl mit den Bürgern und der Umwelt hier haben, mit allem, was zerstört wird? Sie fordert Transparenz. Warum ist Cosco der Chef am Hafen und nicht Peru? Es steht der Verdacht von Korruption im Raum. Klar ist, China sichert sich den ersten Zugriff auf Rohstoffe in Südamerika und baut seine geopolitische Macht aus. Kritiker sagen, China nutze die Abwesenheit des Westens. Ich denke, der Westen muss aktiv werden. Denn wenn die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen einmal verfestigt sind, ist es sehr schwer, etwas daran zu ändern. Der Westen verspätet. Als US-Präsident Joe Biden zum APEC-Gipfel in Lima landet, werden im peruanischen Präsidentenpalast schon Fakten geschaffen. Chinas Staatschef Xi Jinping schließt da bereits neue Handelsverträge mit Peru ab und eröffnet mit Amtskollegin Boluarte den Megahafen. Der Megahafen von Chancay stärkt unser Land als Brücke zwischen Lateinamerika und Asien. China könnte jetzt etwa Elektroautos exportieren und Peru perspektivisch, im Gegenzug vielleicht sogar Lithium und Kupfer. Und ganz theoretisch könnte hier auch die chinesische Marine anlegen. Das wäre etwas symbolisch sehr Bedeutendes. Das wäre eine Machtdemonstration Pekings gegenüber dem Westen, die es so noch nie gegeben hat. José Castillo denkt an Peru, hofft auf einen wirtschaftlichen Quantensprung. Ich sehe mich als Teil der Geschichte des Wandels von Shanghai nach Chancay. Peru spricht von einem historischen Tag, während China seine Macht in Südamerika weiter ausbaut.
Ja, und jetzt schauen wir erstmal auf weitere Nachrichten des Tages, und zwar mit dir, Thorsten.
Russland will seine Gaslieferungen nach Österreich morgen stoppen. Das teilte das österreichische Energieunternehmen OMV mit. Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit dem russischen Versorger Gazprom um Schadensersatz in Höhe von 230 Millionen Euro. Kanzler Nehammer sieht Österreich für den Lieferstopp gerüstet. Es seien ausreichend Reserven vorhanden, sagte er am Abend in Wien. Österreich gehört zu den wenigen Ländern in der EU, die noch Gas aus Russland beziehen. Vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena hat der Prozess gegen 2 mutmaßliche IS-Terroristen begonnen. Den beiden Afghanen wird vorgeworfen, einen Anschlag in der Nähe des schwedischen Parlaments in Stockholm geplant zu haben. Die 2015 und 2016 nach Deutschland eingereisten Angeklagten sollen den Auftrag erhalten haben, damit für Koranverbrennungen in Schweden Rache zu nehmen. Die Männer im Alter von 23 und 30 Jahren waren Mitte März verhaftet worden. Der Österreicher Christian Ilzer wird neuer Trainer bei der TSG Hoffenheim. Das teilte der Bundesliga-Club heute mit. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo an, der am Montag entlassen worden war. Aktuell steht Hoffenheim auf dem 4. Tabellenplatz. Ilzer kommt vom österreichischen Meister Sturm Graz und soll die Kraichgauer wieder in die Erfolgsspur bringen.
Platzsparend, emissionsfrei und flink unterwegs. Die Rikscha füllt in vielen asiatischen Ländern die Straßen. Eins in Japan erfunden, um bequeme Europäer durch die Gegend zu kutschieren, denen die japanischen Sänften einfach viel zu eng waren. Mittlerweile hat es die Rikscha bis nach Deutschland geschafft, meistens im Einsatz als Touristentaxi in Großstädten. Und in Nordrhein-Westfalen war unser Kollege Oliver Meyer mittendrin in Lippstadt, wo die Rikscha noch weit mehr ist als ein Transportmittel und sogar zur Wunscherfüllerin wird.
Fertig machen für die erste Fahrt des Tages. Auf ihrer Fahrradrikscha wird Barbara Berger an diesem Vormittag einen sehbehinderten Menschen mitnehmen.
Ah, da ist er, der Tobias. Hi, grüß euch.
Hallo. Ja, ich freue mich schon.
Ja, ich auch.
Seit seinem 8. Lebensjahr ist Tobias Krämer fast vollständig blind. Auf einem Fahrrad hat er schon lange nicht mehr gesessen.
Kommt jetzt nach oben. Es geht los. Was machst du, Tobias?
Vor 7 Jahren hat Berger den ehrenamtlichen Verein Drehmomente gegründet. Seitdem fährt sie regelmäßig Menschen mit dem Rad durch ihre westfälische Heimatstadt Lippstadt. Vor allem diejenigen, die es eigenständig nicht könnten.
Festhalten, anschnallen, nur Achterbahn fahren ist schöner. Achtung, es geht zur Sache. Auf geht's, anschnallen und durch.
Ui. Ui.
Eine gute Stunde dauert der Ausflug. Die Umgebung kann Tobias Krämer visuell nur erahnen. Seine restlichen Sinne nehmen die Fahrt dafür umso intensiver wahr.
Ich habe dich so ein bisschen beobachtet und du hast ja ständig so ein Lächeln im Gesicht. Ne? Inwieweit ist es für dich was Besonderes heute?
Ja, es ist auf jeden Fall etwas Besonderes, denn ich habe so etwas noch nicht gemacht und ja, es ist ein schönes Gefühl.
Knapp 40 Ehrenamtler sind inzwischen in Bergers Team. Die Fahrten sind sehr beliebt, auch bei den Bewohnern des örtlichen Seniorenwohnheims.
Guten Tag zusammen. Wir sind wieder da.
Heute dürfen die 84-jährige Maria Schmidt und die 80-jährige Margret Holtkötter mitkommen. Dabei endlich mal wieder ihre Heimatstadt erkunden.
Das tut mir schon sehr weh, dass ich das alleine nicht schaffen kann. Und wenn es so ein Angebot ist, ist ja normalerweise eine feine Sache, dass man da mal wieder dahin kommt, wo man alleine nicht mehr hinkommt.
Wir starten. Ja. Alles klar bei Ihnen?
Alles gut, bis jetzt.
Beide Seniorinnen sind in Lippstadt groß geworden. Durch die alte Nachbarschaft kommen sie inzwischen aber nur noch selten.
So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gummi, ne?
Ja, aber hier können wir uns erstmal schön die Häuser begucken.
Oh, lieber die Häuser begucken, dann gebe ich kein Gummi.
Ja, hier ist es doch.
Genau.
Ja, wirklich.
Die sind alle renoviert.
Die sind jetzt alle renoviert, genau.
Besonders beliebt bei den Fahrgästen Orte, die früher zum Alltag gehörten.
Ich habe ja immer einen Hund gehabt und bin viel hier spazieren gegangen mit dem Hund. Das ist schon schön, ja. Auch wenn man das jetzt so sieht. Erinnert, ja.
Bezahlen müssen die beiden nichts für ihre Fahrt. Das Projekt basiert ausschließlich auf privaten Spenden.
Wie groß ist denn die Dankbarkeit der Menschen? Was spüren Sie da nach so einer Fahrt?
Also die Menschen fragen mich dann halt auch immer, oh, das war so schön, was habe ich hier zu zahlen? Ich habe gesagt, sie haben gerade mit ihrem Glücksgefühl bezahlt, einfach dieses Lächeln im Gesicht, dieses Glück zu sehen im Gesicht und einfach oft die Sache, oh, das möchten wir wieder machen.
Und dieses Gefühl, sagt Barbara Berger, könne kein Geld der Welt aufwiegen.
Es gibt noch so ein Gefühl. Vorfreude aufs Wochenende. Spielt das Wetter denn mit, Claudia?
Und Jesse, es kommt ganz drauf an, was man gerne so sich als Wetter wünscht. Also wer es sich gern zu Hause kuschelig, gemütlich machen möchte, was lesen, Tee trinken, da ist das Wetter perfekt für. Ansonsten bleibt es erstmal morgen noch bei Nebel und dann kommt es nass und zwar von Norden. Man sieht hier, dass es ab Sonntag ein Tiefdruckgebiet geben wird. Das bringt dann auch Regen, zum Teil kräftiger. Das Ganze geht jetzt bis Mittwoch. Dann kommt aus Westen ein neues Tief, das ebenfalls für Regen sorgt und möglicherweise in den Hochlagen sogar für Schnee. So ab Dienstag, Mittwoch könnte es sogar die eine oder andere Flocke bis in tiefere Lagen schaffen. Denn es wird kalt. Also Zeit, die Wintermäntel rauszuholen. Man sieht hier am Trend für Hamburg, es geht deutlich bergab mit noch einer gewissen Unsicherheit. Gerade so für nächste Woche, Dienstag, Mittwoch. Bevor das Tief oder wenn das Tief kommt, kann es sogar noch mal mit der Warmfront ein bisschen bergauf gehen. Mit den Temperaturen, aber auch da noch eine gewisse Unsicherheit. Dann aber Temperaturen, die deutlich runtergehen. Und wenn wir jetzt den Münchner Trend dazu nehmen, dann sehen Sie, dass es da so ab Dienstag Mittwoch in Richtung 2 Grad als Höchsttemperatur gehen wird. Also das könnte nächste Woche schon mal einen winterlichen Geschmack geben. Das Wochenende selbst bringt jetzt aber in der Nacht erst einmal dichte, hochnebelartige Wolken. Im Süden oft klar, da kann man wunderbar den Vollmond sehen. Im Laufe des morgigen Tages sind Richtung Brandenburg und auch im Süden und Südwesten Alpenrand Baden-Württemberg Auflockerungen möglich. Dann gegen Abend kommt dann das erste Wolkenpaket der neuen Kaltfront und das bringt auch ersten Regen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück, da wo die Sterne zu sehen sind, auf 0 bis minus 4 Grad. Nach Nordwesten hin sind 6 bis 10 Grad. Morgen Nachmittag relativ einheitliche Temperaturen. Im Dauergrau meist so 6 bis 8 Grad. Wenn die Sonne rauskommt oder ein bisschen Wind vorhanden ist, dann werden es bis zu 12 Grad. Und windig bis stürmisch wird es dann auch die nächsten Tage. Am Sonntag beispielsweise gibt es die Front, die weiter in die Mitte zieht. Dahinter Schauer, zum Teil eben auch mit stürmischen Böen an der Küste. Im Süden bleibt es längere Zeit trocken. Montag ein neues Tief aus Westen. Und dann wird es eben immer kühler.
Klingt nach Sofa-Wochenende. Herzlichen Dank, liebe Claudia. Wir sagen jetzt Tschüss und schicken Sie sehr gerne in dieses Wochenende. Hier geht's jetzt erstmal nach Mecklenburg-Vorpommern mit einem Krimi.
Und aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf tagesschau.de.
Und wir melden uns morgen natürlich wieder, 23.15 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.